Mythengelaber,
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 Mythengelaber
über Götter und die Welt.
Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tilman.
So, über was unterhalten wir uns denn jetzt heute?
Ja, es geht um Götter und die Welt.
Ja, das finde ich sehr schön, dass du schon mal dir den Titel unseres Podcasts gemerkt hast. Über Götter und die Welten, das ist ja eine Anspielung auf über Gott und die Welt reden, was ja so viel bedeutet wie über alles reden. Und eigentlich würden wir natürlich am liebsten immer über alles reden. Leider ist uns die Zeit auf der Erde ja beschränkt nur, deswegen können wir nicht wirklich über alles reden. Deswegen müssen wir uns heute ein bisschen beschränken, aber es hat ja auch irgendwie alles mit allem zu tun, finde ich das gut. Das heißt, eigentlich, wenn wir jetzt über eine Sache reden, reden wir irgendwie automatisch über alles. Also es, daran muss ich irgendwie denken, wenn ich über Götter und die Welten denke. Oder was ist deine Assoziation mit?
Ja, du hast es schon gesagt, also auf der Erde, das ist der eine Aspekt, die Götter, da, die hängen ja immer mit den Menschen auch zusammen. Götter sind ja menschengemacht. Und der andere Aspekt ist, dass es eben viele Götter gibt, im Unterschied zu diesem Sprichwort über Gott und die Welt. Und wir uns natürlich nicht nur auf einen Gott beschränken wollen. Und die Welt an sich, das kann, ist natürlich ein Konstrukt, das auch sich die Menschen um sich herum auferbauen, würde ich mal sagen. Und da gibt es eben verschiedene Vorstellungen. Und wir gucken einfach mal, hangeln uns da ein bisschen durch, welche Vorstellungen die Menschen eigentlich hatten.
Ja, ich finde es witzig, dass du sagst, es gibt viele Götter. Weil ich, wenn wir so reden, dann denke ich schon, okay, ich bin irgendwie doch sehr christlich geprägt, was mir jetzt irgendwie normalerweise nicht so vorkommt. Aber da ich in Deutschland aufgewachsen bin, denke ich ja, es gibt nur einen Gott. So, ich komme ja normalerweise nicht auf die Idee, dass es mehrere Götter gibt. Und das ist ja irgendwie schon spannend. Das ist ja irgendwie auch, glaube ich, eine relativ neue Erfindung oder der Menschheit, dass es nur einen Gott gibt. Das war mit den abrahamitischen Religionen, ging das, waren die...
Genau. Ja, also man kann auch mit Zarathustra anfangen. Stimmt. Im persischen Kulturkreis. Der ja auch so eine Lichtgottheit im weitesten Sinne war und dann eben mit dem Alten Testament. Und das war ja auch ein Punkt, warum die Römer die Juden total verachtet haben, dass die eben nur an einen Gott geglaubt haben.
Ah.
Umgekehrt war es für die Juden dann schwierig, den römischen Kaiser auch noch als Gott zu verehren, weil sie ja keinen anderen Gott neben ihrem Gott haben durften. Anderen Religionen, sage ich jetzt mal, fiel das leichter. Die konnten eben den römischen Kaiser in ihren Götterhimmel noch als eine weitere kleine Gottheit integrieren. Und es war dann auch kein Problem für die, da einfach noch dem auch noch ein Opfer zu geben.
Ja, okay, witzig. Ja, weil ich finde, weil du jetzt Römer sagst, für mich ist es interessant, dass ich, wenn ich an Götter denke, dadurch, dass ich halt Deutscher bin, sag ich mal, oder Europäer, ich denke, wenn ich an mehrere Götter denke, denke ich schon irgendwie als erstes an die Griechen. Mhm. Also ich denke jetzt nicht an die Ägypter oder so, weil die sind doch ein bisschen weiter weg, wobei ja die Grenzen, was Griechen und Ägypter damals waren, ja irgendwie auch nicht so klar waren irgendwie. Aber also ich denke nicht an diese Pharaonengestalten und ich denke jetzt auch nicht an die indischen Götter. Die finde ich ja eigentlich sehr spannend auch. Ich denke da leider nicht dran, weil es wird mir irgendwie auch sehr interessant, sondern irgendwie denke ich als erstes ja an den Olymp, könnte man es einfach mal so sagen. Das ja. Ist so meine erste.
Ja, mir geht es genauso. Ich denke auch, in unserem Kulturkreis ist eben das noch relativ bekannt. Das hat man irgendwie schon mal gehört. Das wird auch in Filmen verarbeitet. Jetzt haben alle diese Götterhimmel, du hast schon den Olymp genannt. Das ist ja eigentlich auch nur ein Ausschnitt aus dem griechischen Götterhimmel. Wenn man ganz streng ist, die 12 Hauptgötter, die olympischen Götter. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr. Also es gibt, manchmal liest man, dass es bis zu 800 Götter bei den Griechen gab. Dann gibt es noch Nymphen, Halbgötter, Dämonen und so weiter, irgendwelche Monster. Und ich muss auch gestehen, in den orientalischen Götterkreisen kenne ich mich nur bedingt aus. Aber die gibt es ja überall auf der Welt, diese Götter. Und natürlich kommt der griechische geschichtlich, aber auch religionsgeschichtlich aus dem orientalischen Götterkreis. Da gibt es ja auch große Überschneidungen.
Okay, genau das, Also zwei Fragen fallen mir dazu ein. Erstens mal, weil du hast ja Altgriechisch studiert. Ist ja. Richtig? Und war das einfach, hattest du davor schon irgendwie so voll Bock jetzt irgendwie was mit griechischen Göttern? Oder war das eher die Sprache oder war das die Kultur? Oder ich dachte so, boah, ich will jetzt das primär lesen, was denn Zeus gemacht hat oder wie?
Also natürlich hat da alles mit reingespielt. Ich würde mal sagen, je jünger ich war, desto mehr habe ich mich für die Götter noch interessiert. Das merke ich, unterrichte das ja auch. Ich bin ja Lehrer für Latein und Griechisch und merke das ja auch bei den Schülern. Schon die Kleinen, die sind total interessiert an diesen Mythen. Und das sind einfach Märchen und Erzählungen, die in allen Kulturkreisen zu allen Zeiten sich die Menschen weitererzählt haben. Und über diese Mythen kommt man dann so langsam eben, ich sag mal, zur Geschichte. Auch als ehemaliger Age of Empires 1-Spieler hat man dann da
Ach, du hast aufgehört mit der
Zeit. Okay. Ah, die Grafik war mir dann zu schlecht. Ich bin auf Age of Empires 2 umgestiegen. Okay. 99.
Da gibt es, glaube ich, auch jetzt eine neue Erweiterung, wo es irgendwie Römer gibt oder Griechen, aber keine Ahnung.
Also, Age of Empires 1.
Von Age of Empires 2, glaube ich, sogar auch. Okay.
Ja, okay. Also ich sag mal, der Mythos steht am Anfang und dann kommt irgendwann die Geschichte. Ist ja, fällt mir gerade ein, auch ganz passend, weil man sagt sozusagen, vom Mythos zum Logos hat sich das Ganze entwickelt. Und wenn man die Griechen sich anschaut, also die griechische Literatur, durch die wir die Mythen überliefert haben, dann geht es los mit Hesiod, mit seiner Theogonie, die Entstehung der Götter, oder Erga kai hemerai, also die Werke und Tage, wo er auch über grundsätzliche Dinge wie Jahreszeiten spricht und so. Und Homer mit seiner Ilias und Odyssee. Also das sind so noch mythologische Konstrukte, in denen vielleicht schon ein historischer Kern drin steckt, den wir aber nicht so hundertprozentig fassen können. Und erst später haben wir dann die, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, richtigen Geschichtsschreiber, wie zum Beispiel Herodot, den Vater der Geschichtsschreibung, okay, und Thukydides später, die dann auch noch Mythen weitergeben, aber dann sich doch eher auf Menschen konzentrieren auch. Also insofern hat man da auch da eine Entwicklung, erst von diesen Göttergeschichten hin zu den, sag mal, über die Heroen, die dann schon so halbe Menschen, aber immer noch Halbgötter sind, und dann irgendwann stehen die Menschen im Mittelpunkt der Überlieferung in der Menschheitsgeschichte. Und ich schätze, dass das in allen Kulturkreisen ähnlich ist.
Okay, jetzt nochmal zurück. Du hast erstens mal, dein Satz war vom Mythos zum Logos.
Ja.
Genau. Was, also Logos bedeutet genau was übersetzt?
Also der Logos kann erstmal das Wort heißen, kann aber auch der Gedanke sein. Der Sinn kann es auch heißen, kann ganz viel bedeuten. Der Begriff Logik ist ja auch sehr vielschichtig im Deutschen. Und im Gegensatz zum Mythos würde ich den Schwerpunkt darauf legen, Mythos heißt erstmal nur Erzählung.
Okay.
Also Mythen sind Erzählungen, wenn man es ganz wörtlich nimmt. Und diese spezielle Erzählung von Göttern, die sind dann eben oder wird unter dem Stich oder dem Überbegriff Mythologie zusammengefasst. Die Erzählung, da haben wir auch wieder Logos drin, die Erzählung von Mythen. Und der Unterschied ist eigentlich erstmal, dass ein Mythos weitergegeben wird, erzählt wird und der Logos sich dann, ich nenne es jetzt mal kritisch, damit auseinandersetzt. Ich glaube, hier ist der entscheidende Schritt, dass dann eben auch bei Homer zum Beispiel, wenn er von Odysseus spricht, der da irgendwelche Irrfahrten hat und dann auch irgendwelchen Ungeheuern begegnet, dass da noch das Ganze relativ unkritisch einfach als Gegebenheit dargestellt wird und dann später bei den Geschichtsschreibern, zum Beispiel Herodot, der tradiert oder spricht durchaus auch von Mythen, aber bringt dann eben schon eine leichte Kritik rein. Ja, kann das denn so sein? Oder bringt zum Beispiel verschiedene Varianten. Ich habe von dem gehört, dass, und mein Cousin war mal in Ägypten und hat mir erzählt, da gab es eine andere Gottheit oder da ist am Tempel, steht die und die Inschrift. Also es ist so der Beginn einer kritischen, ich will nicht sagen naturwissenschaftlichen, aber zumindest mal historischen Untersuchung, die eben wirklich nach Quellen sucht und das nicht alles nur für gegeben hinnimmt.
Okay, ich habe jetzt auch schon wieder drei Fragen. Und zwar, du hast einen Namen gesagt, wie ist es, Hesiod oder wie ist der?
Hesiod.
Hesiod. Im Gegensatz zu Herodot war der andere, das ist eher so ein Geschichtenschreiber, so. Das ist so eigentlich neben Homer der zweitwichtigste, oder man weiß nicht, will das jetzt nicht werten, aber die sind die zwei bekanntesten wahrscheinlich.
Genau, das
Herodot sind, und Homer sind die, also.
Herodot war der Geschichtsschreiber.
Okay.
der ist später, der ist dann erst im 5. Jahrhundert vor Christus, schreibt er. Und Homer und Hesiod sind eigentlich Dichter, die irgendwann im 8. Jahrhundert, also ungefähr um 700 bis 750 vor Christus, ihre Werke aufschreiben. Und mit denen beginnt ja auch die griechische und damit die europäische Literatur.
Genau.
Also Homer, Ilias über den Krieg vor Troja und die Odyssee, die Abenteuer des Odysseus. Und bei Hesiod ist eigentlich jetzt für unseren Kontext sehr wichtig die Theogonie, die Entstehung der Götter.
Ah, das wäre
nämlich... Das ist ein Gedicht.
Ach, okay, interessant, weil das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, weil man kann ja irgendwie so... Weil du hast ja vorhin dann irgendwie Zarathustra erwähnt und man kann ja so ungefähr halt bei diesen Religionen oder bei Menschen auch genau einordnen, wann das war. Also wann der Islam entstanden ist, ist ziemlich klar und das Christentum ist eigentlich auch ziemlich klar, also wann Jesus geboren wurde und wann es aufgeschrieben wurde und so weiter. Und
7 vor Christus.
Ich habe gedacht 6 vor Christus, aber okay. Andere Geschichte, irgendwie, ja, jetzt habe ich mal ein Planetarium gelernt, glaube ich, dass da irgendwie die Sterne irgendwie so. Ja, dann ist ja die Frage, ob dann auch da das Christentum entstanden ist oder ob das erst mit irgendwelchen Leuten, die es später aufgeschrieben haben, entstanden. Hat denn jetzt, also wenn man jetzt so Geschichten erzählt von Zeus, kann man sagen, ab wann das die Menschen so geglaubt hat? Also hat Homer, hat der schon so eine Vorstellung gehabt von jemandem, der Blitze schleudert oder... hat sich das langsam entwickelt. Also ich meine, ich kenne das von, also zum Beispiel bei nordischen Sagen ist ja oft sehr kompliziert, weil man ganz viele verschiedene Quellen hat oder es wurde nur mündlich erzählt und da haben es zwei verschiedene Leute aufgeschrieben und man weiß nicht so ganz genau, von wann ist der Ursprung, also beim Christentum, anders gesagt, man kann ja sagen, im Jahre 50 vor Christus hat keiner, gab es keine Christen, gab es ja nicht. Und die Leute, die an die griechische Mythologie glauben, das sind ja, für die gibt es ja keine Bezeichnung, also das sind ja nicht die, oder
ja,
die Gläubigen, oder das gibt es ja nicht so, das ist ja komplett anders bei denen. Und deswegen frage ich mich so, ob man sagen kann, ja, ab dem und dem Jahr war, da spricht man vielleicht dann eher von einem Kult. Es gibt ja so Götter, dass man dann sagt, okay, dieser Kult war verbreitet oder...
Ja, das ist eine interessante Frage. Also du hast den Glauben, das Stichwort, gebracht. Ich halte diesen Glauben für kompliziert, weil erstens mal sind wir natürlich durch den monotheistischen Glauben, also durch das Christentum, auch den Islam oder auch das Judentum, schon vorgeprägt. Also wir haben eine Vorstellung davon, was Glaube sein soll. Und ich glaube nicht, dass wir unseren Glauben, oder ich nenne es mal hier explizit den christlichen Glauben, 1:1 auf die Antike übertragen können. Ob die Menschen da wirklich dann geglaubt haben, können wir letztendlich nicht nachvollziehen. Ich denke schon, dass viele Menschen das religiös waren, dass Religiosität ein Teil von Menschlichkeit auch ist. Das gibt es ja auch schon in der Steinzeit, wo man Götterstatuen gefunden hat, zum Beispiel diese Venus von der Schwäbischen Alb, diese bekannte Muttergottheit, sage ich mal. Übrigens auch ein interessantes Motiv, dass Muttergottheiten oft am Anfang stehen, noch vor den Vatergottheiten.
Ja.
Und was du mit dem Kult meinst, da hast du vollkommen recht. Es war für die Menschen oft eine Art, es war ja auch mit religiösen Festen verbunden, mit Kultstätten, wo man eben irgendwie das Gefühl hatte, hier hausen übermenschliche Wesen, die vielleicht sogar auch gefährlich sein können. Zum Beispiel Poseidon oder dann Neptun, der Gott der Meere, der eben auch Schiffe zerstören kann durch Stürme und so weiter, aber gleichzeitig auch wohltuend sein können, solange man eben mit ihnen in Kontakt tritt. Und dazu dienen dann diese Kulte, dass man ihnen, sei es Opfer da bringt oder Feste oder ihnen einen Tempel baut. Und die, das ist schon interessant, dass dann mit dem Aufkommen der Christen die Christen eigentlich erst einen Namen bekommen. Mhm. Und der also Polytheismus, also die Vielgötterei, oder man könnte jetzt sagen, die Religion, die viele Götter hat davor, ja keinen bestimmten Namen braucht, weil das eben für die Menschen der Standard war. Und das war auch vollkommen okay, zum Beispiel für einen Griechen, wenn er nach Ägypten gekommen ist, dass er sieht, ach, die haben da den Osiris oder den Anubis. Das ist so ähnlich wie bei uns jetzt zum Beispiel der Hermes, der die Toten in die Unterwelt leitet. Aber das ist halt eine andere Gottheit. Das gibt's auch bei denen, die haben halt andere Götter als wir. Weil wenn ich polytheistisch denke, dann ist es auch okay, dass neue Götter dazukommen.
Ja, das klingt dann auch so, als ob man dann vielleicht fast schon toleranter ist so und vielleicht auch, oder ja, missionarisch, gab es das, dass man missionarisch war im, gab es ja nicht, dass man im Namen, man ist ja nicht im Namen von einem Gott in den Krieg gezogen, wahrscheinlich im Krieg, also die waren ja scheinbar eh immer im Krieg, die Griechen, also die brauchten da keine so Gründe, aber das.
Also man hatte die Vorstellung, dass die Gottheiten mit einem in den Krieg ziehen. Das wird auch zum Beispiel in der Ilias bei Homer ganz klar, wo die Götter ja in Menschengestalt dann aufs Schlachtfeld runterkommen und zum Teil eben in den Kampf eingreifen, zum Teil auch gegen menschliche Kontrahenten dann kämpfen. Und man hatte die Götter irgendwie immer bei sich, aber man musste sie eben auch pflegen und verehren ein Stück weit. Egal, ob das mit, ich sag mal, Vogelschau oder irgendwelchen, dass man davor noch einen Stier geopfert hat, um sie gnädig zu stimmen, oder vielleicht sogar irgendeinen, jetzt könnte man sagen, Totem oder ein Symbol des Gottes mitnimmt in die Schlacht, das eben einem Stärke und Mut verleihen soll. Also die Menschen hatten, glaube ich, schon die Vorstellung, dass die Götter irgendwie um sie rum sind, dass es gewisse Kräfte sind. Aber dieser feste Glaube, also ich meine, wer glaubt denn dran wirklich, dass da im Himmel irgendeiner sitzt, der die Blitze runterschleudert? Ich weiß nicht, ob die Menschen das geglaubt haben. Ich glaube auch nicht, dass die Leute damals so, sag jetzt mal, naiv waren, so einfältig, alles, was in diesen Mythen erzählt wurde, wirklich zu glauben.
Das finde ich eigentlich ein bisschen spannend, weil das ist vielleicht auch dann gar nicht so wichtig. Weil du meintest ja vorhin, dass wir so hast du es nicht gesagt, aber mit dieser quasi christlichen Brille schauen wir das ja alles an. Ja. Wir können uns ja eigentlich kaum davon lösen. Und es ist ja, glaube ich, auch eine große Schwierigkeit von, jetzt sage ich mal, Geschichtsforschung oder auch von Mythenforschung. Also ich kenne das nur, jetzt reden wir schon fast 20 Minuten und erst jetzt rede ich über Daoismus. Das muss man auch mal festhalten. Hat lang gebraucht.
Gut.
Also es
geht, ja. Diszipliniert.
Ja, es gibt einen Forscher, sag ich mal, der war, glaube ich, auch Sprachforscher, der hat sich ziemlich viel mit fernöstlicher Kultur auseinandergesetzt, hat da die ganzen Texte von Konfuzius übersetzt und von Laozi und Zhuangzi und von diesen ganzen Typen. Und mir kommt es immer so vor, als ob der sehr christlich ist. Der versucht, das immer so reinzupressen. Das hat man ganz lange sehr versucht. Und wenn ich schon die Übersetzung lese, also der übersetzt Dao, was eigentlich Weg heißt, immer mit Sinn. Und das finde ich irgendwie ganz komisch. Das macht man heute auch nicht mehr. Aber das war immer so sehr christlich geprägt und sich davon zu lösen, geht ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja ein Kind meiner Zeit und ich kann ja nicht die Zeit zurückspulen und ich weiß nicht, wie man es am besten macht, dass man das alles vergisst, so die christliche Prägung.
Das geht wahrscheinlich gar nicht. Das ist auch interessant, dass du jetzt gerade dieses Dao nennst, weil das ist ja ähnlich wie das griechische Logos, also was auch Wort, Sinn, in gewisser Weise auch Logik dann auch bedeutet, und Logik ist ja auch ein Weg, um irgendwo hinzukommen.
Ah.
Da wäre mal interessant, wie unterschiedlich das in chinesischen Kommentaren aufgenommen wird, aber da weißt du mehr als ich.
Ja, aber so viel auch nicht. Nee, und das andere war noch, genau, was ich spannend finde, das hat auch da ein bisschen damit zu tun, wie die Menschen sich das vorstellen, weil ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gesehen habe. Vielleicht war das in diesem einen Interview mit Paul Feierabend, wo da redet er auch über die griechischen Götter irgendwie, und er sagt so, dass die Griechen sich das ja wirklich so vorgestellt haben, dass die Götter unter ihnen wandeln. Also die waren ja auch sehr menschlich, die sind ja irgendwie schon auch da. Und das fand ich vorhin auch schon interessant, wenn die haben halt einen anderen Gott, der ist zwar so ähnlich wie Hermes, das ist ja klar, die haben halt einen anderen Postboten oder so und so. Das ist ja irgendwie, die haben ja so ähnliche Rollen eigentlich auch so. Und das ist dann auch, ist das völlig okay und es sind halt anders, es sind mehr menschlich. Und ich finde es immer noch so spannend bei diesen Themen, dass ja irgendwie, wenn man dran glaubt, dann ist es ja irgendwie auch doch ein bisschen wahr eigentlich. So, das ist dann nicht falsch, weil es ja dann irgendwie wirkt. Also wenn wir beide glauben, dass es Unglück bringt, auf den Berg hochzugehen und deswegen nicht hochgeht, dann ist es ja irgendwie auch wahr, dass es Unglück bringt. Das würde jetzt ein Naturwissenschaftler vielleicht nicht so sehen, aber Soziologe vielleicht schon.
Das wäre dann das heutige Phänomen des Aberglaubens, dass ich zum Beispiel gerade auch denke, wenn ich da und da nicht aufpasse, keine Ahnung, unter einer Leiter durchlaufe oder so, oder einen Spiegel zertrümmere und die Scherben dann irgendwie Unglück bringen, dann könnte mir was Schlimmes passieren. Und ich denke schon, dass die Menschen früher eher so gedacht haben, das war nicht so ein Gott, der jetzt da wie der christliche Gott von dir erwartet, dass du jeden Sonntag in die Kirche gehst, dass du dich so und so verhältst, der dir Gebote aufstellt. Das gibt es in der griechischen oder römischen Antike gar nicht, so Gebote von Göttern. Sondern das sind eher Götter, die eben sehr launisch sind und der Mensch kann sich zu ihnen verhalten und sollte sich vielleicht besser zu ihnen verhalten. Also es ist vielleicht schon sinnvoll, dann einfach mal einmal im Jahr ein Opferfest zu feiern, da einen kleinen Prozessionszug zu machen, damit das Glück der Polis, der Stadt, wie auch immer, der Gemeinschaft, in der man lebt, einfach gesichert wird. Weil wer weiß, was würde denn passieren, wenn man es nicht macht? Wenn man es mal vergisst, vielleicht gibt es dann einen Sturm oder die Ernte wird verhagelt. Also es ist so eine Art eher vorbeugender Glaube, der lieber mal was tut, bevor was schief gehen könnte.
Okay, ich muss gerade irgendwie nochmal an den Fernen Osten denken und ich frage mich, ob das so ähnlich ist, weil es gibt so einen Ausspruch von Konfuzius, der sagt, dass wir sollten den Geistern Opfer darbieten, aber nicht zu viele. Also so, ja, weil vielleicht gibt es nicht, aber na, wenn es doch gibt, wäre es blöd, wenn es nicht gemacht. So, das finde ich eigentlich, ich finde es irgendwie schon sehr klug irgendwie.
Ja. Ja, also das ist ja wie so ein Talisman oder so ein Umhänger, den man hat, so eine Kette, die mit einem Stein, die angeblich was Böses, Übel abwenden soll. Also man macht ein bisschen was, nicht zu viel. So ungefähr kann ich mir vorstellen, dass es auch gehandhabt wurde.
Also ich finde es witzig, ich war ja mal vor 5 Jahren in China und da die hatten auch immer so einen Talisman alle da um einen Steuerknüppel vom Auto. Das war so eine Kette aus so Holzkugeln. Und es war spannend und es ist für uns Westler, glaube ich, auch schwer zu begreifen, dass, wenn man die fragt, ob sie dran glauben, dann lachen sie und sagen nein. Und am nächsten Tag sagen sie dann, ja doch. So. Und es ist aber kein Widerspruch. Für uns ist das so, hä, war es jetzt? Ich will jetzt einfach eine 1 oder eine 0. Und die ist so, ja, macht nichts und so. Das ist irgendwie, und wir verachten das vielleicht manchmal sogar ein bisschen, denken so, ach komm, die sind unehrlich oder sowas, weil sie uns nicht sagen können, was jetzt wirklich denken, aber die haben einfach auch eine andere Logik, sage ich einfach mal, wie wir.
Ja, ja. Und ich glaube, es scheitert wieder an dem Begriff des Glaubens, weil wenn wir sagen Glauben, dann ist der eben mit diesem ganzen christlichen Gott aufgeladen. Und ich kann ja glauben, dass es Götter gibt. Also beispielsweise Sokrates sagt es ja auch von sich. Ich glaube an Götter. Jetzt ist die Frage, wie übersetzt man dieses griechische Verb nomizo? Man könnte auch sagen, ich halte Götter für anwesend. Aber daraus entsteht noch keine direkte Konsequenz oder irgendeine moralische Anforderung an den Sokrates. Der sagt einfach nur in seiner Verteidigungsrede, wo ihm vorgeworfen wird, er würde nicht an die Götter glauben, an die die Stadt glaubt. Doch, ich glaube an Götter. Die gibt's ja. Zum Beispiel war ich ja bei dem Orakel von dem Apollon und der hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll sozusagen, oder beziehungsweise der Apollo hat ihm gesagt, es gibt keinen Menschen, der weiser ist als Sokrates. Und daraus hat Sokrates den Auftrag abgelesen, nach jemandem zu suchen, der angeblich weiser sei als er selbst.
Okay, ja.
Also der Begriff des Glaubens, der führt da in unserem deutschen Sprachgebrauch, glaube ich, ein bisschen in die Irre.
Ja,
oder macht es schwierig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, um jetzt mal auf diese Mythen der frühen Zeit auch zurückzukommen, dass die Menschen natürlich schon auch vor existenziellen Herausforderungen standen. Also es ging ja oft noch darum, die Ernte einzufahren, wie wird das Wetter, wie gehe ich auch mit Kälte, Sturm, auch Krieg um. Und diese Naturmächte im weitesten Sinne, diese Urkräfte, die die Menschheit halt beherrschen, dann könnte man sagen, die Entwicklung, die Zivilisation der Menschheit ist immer ein Kampf gegen diese Naturkräfte, die man irgendwie zu zähmen, zu bändigen versucht, die spiegelt sich wieder in diesen Mythen über die Götter, die dann eben wiederum diese Urkräfte verkörpern, personalisieren. Und deswegen werden die Götter ja auch nicht nur bei den Griechen, auch bei den Ägyptern oder auch bei den Indern, anthropomorph dargestellt, also in menschlicher Form, in menschlicher Gestalt, weil es dann einfacher ist, ihnen Charaktermerkmale, sie als Personen darzustellen, ihnen eben auch gewisse Symbole zuzuweisen. Die Götter waren extrem launisch. Die kamen am einen Tag mal, waren sie gnädig, da waren sie freundlich gesinnt, aber sie waren eben auch menschlich ein Stück weit, haben sich dann aus der Ruhe bringen lassen, wurden zornig und dann dementsprechend am nächsten Tag haben sie die Menschen bestraft. Also man war den Göttern irgendwie ausgeliefert, so wie man eben Naturgewalten, Wind und Wetter, den Jahreszeiten ausgeliefert war.
Ja, wobei ich es auch interessant finde, dass, also auch weil du vorhin das mit dem Talisman erwähnt hast, das erinnert mich dann auch an irgendwelche Mythen von, sagen wir mal, noch anderen Kontinenten. Also wenn man nach Südamerika geht, auch Nordamerika oder Aborigines und so weiter. Und was es nämlich auch viel gibt und auch schon bei den Ägyptern, bei den Griechen glaube ich nicht, dass es die Götter Menschen sind mit einem tierischen anderen Körperteil, also oft einen Kopf. Also es gibt es bei den Ägyptern gibt's mit dem Kopf, bei den Indern gibt es das mit dem Kopf. Und das ist ja dann auch, ist jetzt nicht an anthropomorph, sondern wie auch immer man das nennen würde, aber das ist ja auch ein Ding, das es überall auf der Welt gibt und das finde ich auch spannend, also das ist unabhängig von, also vom Ort und vielleicht auch von der Zeit geschehen ist. Du hast ja vorhin mal gemeint, dass die Griechen, deswegen auf die Frage will ich nämlich auch noch zurück, wann das war, dass die Griechen ja viele Sachen aus dem Orient übernommen haben und ich finde es spannend, dass es auf der Welt zu verschiedenen Zeiten verschiedene Mythen entstanden sind, die doch vielleicht sogar ein bisschen ähnlich sind. Also, dass sie dann eben einen Gott haben, der fliegen kann oder dass eine Schlange was Böses ist oder zum Beispiel das Phänomen, dass die Erde ist oft weiblich und der Himmel männlich, ist mir aufgefallen. Das finde ich spannend und das, wenn das jetzt in Mesopotamien und in Griechenland und in Rom passiert, dann denkt man sich, ja, okay, klar, da hat einer petzt oder abgeschrieben oder so. Aber wenn das jetzt auf einmal irgendwo in Polynesien auch noch so ist und in Südamerika, dann denkt man sich, ja, vielleicht ist das doch irgendwie, ja, in Anführungszeichen natürlich. Ich finde es auf jeden Fall erstmal, ohne es erklären zu können, sehr interessant.
Ich würde es als menschlich bezeichnen, weil Menschen wahrscheinlich ähnliche Konzepte, ähnliche Erfahrungen machen. Beispielsweise dieses... Allein das Prinzip männlich-weiblich, das da oft vorkommt, was du schon genannt hast, was ganz oft vorkommt in diesen Mythen, ist so ein Prinzip der verschiedenen Generationen, der auch die Frage, wie wird Herrschaft auf die nächste Generation übertragen, wie verhalten sich die Kinder zu ihren Eltern, und das sind einfach menschliche Konstanten, die es wahrscheinlich in jeder Kultur gibt, so wie ja auch auffällig ist, dass, soweit ich weiß, jede Kultur eine Art von Religion hervorgebracht hat. Anscheinend gab es wenige Menschen, die nicht das Bedürfnis hatten, eine Religion zu erfinden, ohne jetzt natürlich direkt wieder dieses Prinzip des Glaubens, wie wir es im Christentum haben, aufzubauen oder anzunehmen.
Ja, spannend auch, weil man könnte ja auch sagen, dass Atheismus ja auch erfunden wurde und auch wieder eine Religion ist. Also ich war mal Atheist, was ich jetzt bin, weiß ich nicht mehr. Sollen andere...
Daoist?
Vielleicht. Weiß ich nicht. Eben, Daoismus ist kompliziert, aber...
Hier ist ja auch interessant, dass der Atheismus wiederum eine Negation ist, also sich nur negativ ausdrückt.
Das ist bitter.
Ähnlich wie vorher die Christen, die dann sozusagen extra erstmal benannt werden müssen, weil die anderen haben ja keinen Namen.
Ja.
Dass dann irgendwo ein Normalzustand suggeriert wird, und alle, die davon abweichen, die sind dann eben nicht im Normalzustand. Also Atheist, nicht gottgläubig.
Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall noch zwei wichtige Fragen. Und die erste war doch nochmal mit diesem Wann. Das war jetzt noch nicht so ganz klar. Also mir, ab wann kann man sagen, man könnte es ja vielleicht an Tempeln ausmachen. So, ab wann wurden denn Tempel gebaut? So, gibt es da irgendeinen früheste Tempel oder sowas? Keine Ahnung.
Ja, das ist, glaube ich, sehr schwer, wirklich konkret zu fassen, die Chronologie, die Abfolge. Aber in Ägypten hat man ja schon seit ungefähr 3000 vor Christus Tempel. Dann werden da auch schon die Pyramiden gebaut. Die gibt es ja seit 4500 Jahren. Also da hat man schon diese Zeichnungen auf den Wänden. Und Ägypten ist zum Beispiel ein großer Ursprung von ganz vielen Gottheiten, von ganz vielen Prinzipien. Beispielsweise auch in der Tempelarchitektur.
Okay.
Und von Ägypten hat sich das dann, beziehungsweise parallel auch in Mesopotamien, also im heutigen Irak, ausgebreitet. Und man hat dann natürlich Verschmelzungen, die dann aber wiederum erst später in den Mittelmeerraum eindringen. Also bei den, beispielsweise bei der frühesten griechischen Kultur, die wir kennen, den Minoern, die auf Kreta gelebt haben, oder dann den mykenischen Kulturen, die sich dann auch Kreta, auf der Peloponnes, aber auch in Athen verbreitet haben. Da sprechen wir so um die Zeit von ungefähr 1500 vor Christus. Also da sind dann zum Pyramidenbau der Ägypter auch schon 2000 Jahre vergangen. Man kann das anhand von anderen Hinweisen festmachen, zum Beispiel der Verbreitung des Alphabets. Es gibt so ganz direkte Hinweise, sogar in den Mythen selber. Dionysos, der Gott des Weines, der dann später bei den Römern zu Bacchus wird, der kommt aus Indien tatsächlich. Also da hat man wahrscheinlich irgendwie in diesem Mythos überliefert, dass die Weintraube ursprünglich mal aus dem Gebiet des heutigen Indien kam und dann eben nach und nach mitgebracht wurde von Einwanderern und dann erst später in Europa angebaut wurde. Und da, der wird ja auch immer dargestellt, der Dionysos, auf einem Wagen, mit der eben von Panthern oder Leoparden gezogen wird, also auch Tiere, die es in Europa so nicht gibt. Und das zeigt auch so seinen orientalischen Ursprung.
Ach, krass, okay.
Diese Symbole des Gottes sind da ziemlich eindeutig. Das müsste ich selbst mal überlegen, wo man das noch sieht.
Ja, okay, aber also für mich reicht das, dass ich jetzt sagen kann, so im, sagen wir jetzt einfach mal im Jahr 1200 vor Christus, das war ja auch ungefähr, wo die Trojanischen Kriege waren, oder? Die waren so.
Ja, genau.
Dass, also zu der Zeit haben die, also die sind damals, wer auch immer, ob es die Typen aus der Ilias so gab, aber es ist wahrscheinlich, dass die Menschen, die damals diese Schlacht begingen, dass die wirklich irgendwelche Orakel und dass die wirklich solche Sachen gemacht haben und den Gott des Windes irgendwie befragt jetzt, oder so.
Auch das ist jetzt wieder schwierig, weil wir wissen das ja, wie gesagt, erst von Homer, der dann im 8. Jahrhundert über die Ilias, also über den Trojanischen Krieg schreibt, und deswegen können wir dann, das sind wieder 400 Jahre später. Die Frage ist, hat sich dann in diesen 400 Jahren so eine Art Konsens rausgebildet, dass die Griechen im 8. Jahrhundert dann spätestens einen festen Götterhimmel hatten, der dann allen Griechen auch bekannt war? Weil davor gab es sicherlich ganz viele kleine lokale Gottheiten, die dann irgendwann auch in Vergessenheit geraten sind. Und irgendwann hat man sich dann eben darauf geeinigt, gut, das ist unser Kanon, das sind unsere Götter, die kennen wir jetzt, die stehen auch alle in der Ilias. Und deswegen gab es auch für die dann irgendwann als Hauptgötter große Heiligtümer, auch mehrere Heiligtümer an verschiedenen Orten und bekannte Heiligtümer.
Okay. Ja, was mir jetzt noch einfällt, ist jetzt erstmal so, weil ich glaube, jetzt haben wir schon einiges über Götter geredet. Ich weiß nicht, ob wir noch was über Welten sagen sollen. Oder hast du noch irgendwas gerade, was du noch loswerden wolltest?
Wir können gerne über die Welt reden. Wir haben vorher schon kurz über dieses Prinzip der Mutter- und Vatergottheiten geredet, über Himmel und Erde.
Ja, genau.
Und da ist ja eigentlich erstmal, wenn, also was ist die Welt? Der Kosmos im Griechischen kann alles sein, die ganze Schöpfung, kann aber theoretisch auch erstmal nur die Welt sein, die der Mensch sieht. Und wenn der Mensch die Welt sieht, dann sieht er eigentlich erstmal zwei Dinge, nämlich die Erde und den Himmel, aus denen die Welt aufgebaut ist. Er selbst steht auf der Erde, er kann auch nicht fliegen, der Himmel ist für ihn irgendwie unerreichbar, aber es ist klar, dass es da eine Trennung gibt zwischen diesen beiden Grundprinzipien.
Und das sind die Dinge, die der Mensch als erstes sieht, wenn er auf die Welt kommt, sind Vater und Mutter, oder wie?
Genau.
Ah ja, okay.
Genau.
Und dann irgendwann noch Geschwister.
Ja, die kommen dann dazu. Und ich denke, das hat auch ganz viel mit dem Prinzip der Fruchtbarkeit, der Fortpflanzung zu tun, weil die Menschen ja auch gesehen haben, Regen kommt aus dem Himmel. Und nur wenn es regnet, wenn es genug Feuchtigkeit gibt, kann auf der Erde auch was wachsen.
Ja.
Insofern wird die Erde eigentlich immer als Muttergottheit dargestellt und der Himmel als Vatergottheit, die aber schon miteinander zusammenhängen, ohne die dann natürlich die Menschen nicht existieren könnten. Und aus denen heraus sich dann später irgendwas bildet.
Okay, aber ich glaube, dass wir über das Thema mit diesem Muttergott und Vatergott vielleicht...
Jetzt musst du aber gendern. Muttergöttin.
Muttergöttin und... ja, okay. Ja, dann, jetzt bin ich verwirrt. da müssen wir mal nochmal, darüber reden wir das nächste Mal, glaube ich. Und zwar, also gerade über Gaia ist das so irgendwie so für mich, also es ist ein Begriff, den man ja auch kennt. Also ich kenne ja, was heißt auch, ich habe inzwischen auch Bekanntschaft geschlossen mit ein paar griechischen Göttern, aber so mal abgesehen von Zeus, Apollon und den Leuten, also von denen der Generation davor, kennt man schon, Gaia kennt man irgendwie. Das wäre auf jeden Fall, da reden wir das nächste Mal drüber. Hast du jetzt sonst noch was oder?
Also wir könnten natürlich noch jetzt zum Beginn, wir haben alles sehr allgemein zusammengefasst, nochmal überlegen, wo der Ursprung in diesen Mythen ist. Und da gibt es oft noch einen ziemlich unklaren Ursprung, weil irgendwann muss ja mal alles entstehen. So, also bei den Physikern ist so das Grundmodell der Urknall. Das ist eine Theorie.
Ja.
Dabei, das weißt du besser als ich, weil du hast.
Hoffentlich.
aber bei den Griechen oder in den Mythen wird der Ursprung oft als ein, ich sag mal, großes, dunkles Durcheinander beschrieben. Bei den Griechen heißt das Ganze dann Chaos. Das Chaos, da kommt auch unser Begriff her. Da ist irgendwie alles drin, aber alles ungeordnet. Und aus dieser Mutter oder, naja, nicht Muttergottheit, aus dieser Urgottheit Chaos entstehen dann eben so verschiedene Elemente, die noch gar nicht mal die Erde und den Himmel, also als Planet, jetzt, wenn man wieder vom physikalischen Weltbild ausgeht, bilden, sondern erstmal davor den Kosmos aufbauen. Da gibt es dann die Dunkelheit, Erebos. Es gibt die Nacht, Nyx. Interessanterweise wird auch sofort die Liebe geboren, Eros. Und eben der Äther, der Himmel, und die Gaia, die Erde.
Moment mal, also die Liebe gibt es gleich lang wie die
Ja.
Gaia.
Ja.
Und das, die Dunkel, nee, was, das Chaos ist auch schon ein Gott.
Das wird als Göttin dargestellt. So eine
Okay.
Urgöttin, aus der heraus dann irgendwie alles entsteht.
Okay.
Und das ist sehr interessant, weil das sind dann eben auch Naturkräfte, aber so ganz grundlegende Konstanten. Dunkelheit, Nacht, Liebe.
Okay.
Könnte man auch als verbindendes Prinzip interpretieren. Eben, dass es eine Kraft gibt im Universum, die Dinge eben anzieht, zusammenhält. Dass nicht alles nur im Chaos wie davor sinnlos durcheinander fliegt und nichts daraus entsteht. Und eben die Erde und der Himmel. Also Gaia und Aether. Der Äther
Ah,
kommt
okay.
daher im Griechischen.
Genau.
Beziehungsweise der Himmel wird auch Uranus genannt.
Ach, der ist der Himmel. Okay. Ich würde aber gerne das nächste Mal in Ruhe drüber reden, weil ich glaube, das Thema ist ziemlich groß.
Ja, das ist sehr
Oder?
groß. Das ist sehr
Also,
groß, ja.
aber finde ich schon mal einen interessanten Ausblick. Nur noch eins abschließend von mir. Ich muss, wenn ich an, weil wir über Götter und die Welten ja, uns nennen, bei Welten tatsächlich hauptsächlich an die nordische Mythologie denken, weil die haben ja irgendwie so, ich weiß nicht, wie heißen sie nochmal, da gibt es Midgard, Asgard, dann gibt es noch irgendwas Heim, die Welt der Feuerriesen oder
Ja.
der Eisriesen, da gibt es noch so,
Ja.
es gibt glaube ich insgesamt 9 oder 7, es sind viele, die hängen alle an diesem Baum Yggdrasil dran
Genau, der
und
Weltenesche.
die Weltenesche, genau, die ist auch sehr spannend, aber das ist nur meine erste Assoziation mit Welten und Welten kann natürlich auch die Welt, es gibt die Welt der Physik, es gibt die Welt der Mathematik, es gibt tausende Welten. Es gibt in vielen Mythologien auch noch die Unterwelt, das ist auch sowas,
Ja.
was für eine Welt es
Ja.
gibt. Und das sind alles auf jeden Fall Themen, wo wir sehr viel drüber reden können und wollen. Und ich dann auch noch einiges lesen will, wo ich mich auch schon drauf freue. Aber ich glaube, für jetzt ist erstmal. Reicht es gerade, glaube ich, erstmal.
Okay. Wenn vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Diese Welten sind ja, können ja auch unterschiedliche Erzählformen oder Erzählversionen sein. Es gibt ja oft mehrere ja, Versionen eines Mythos, die sich voneinander ein bisschen unterscheiden. Das heißt, man darf da auch nicht immer mit unserem modernen Denken so logisch rangehen und sagen, das muss doch jetzt Sinn machen und wieso taucht der auf einmal da auf und wieso ist da wieder was ganz gleich oder ganz ähnlich wie in dem anderen Mythos, weil sich da eben auch Dinge überschneiden. Also ich glaube, auch innerhalb eines Mythenkreises, beispielsweise des Griechischen, gibt es oft verschiedene Varianten. Das sind ja auch so Welten der Götter, die nebeneinander nebenher existieren. Aber ja, ich glaube, für heute haben wir schon mal einen groben Überblick gemacht.
Ich fand, du hattest einen schönen Schlusssatz eigentlich. Wir sollten weniger modern denken. Das müssen wir noch mal in Ruhe besprechen. Also ich finde das prinzipiell gut. Ich finde nur mal, also mein Ansatz ist immer, man sollte sich eigentlich das Beste von allem nehmen. Man sollte das Beste von damals nehmen, das Beste von heute gibt es auch vieles Gutes, damals gab es vieles Gutes. Und man sollte sich vielleicht davon lösen, vor allem nur so wie heute zu denken, sondern einfach davon was nehmen und denken und dann
wäre das ja, cool. Da würde ich dir erstmal zustimmen, ganz grundsätzlich, und auch daran denken, dass man vielleicht anders glauben kann.
Alles klar, gut, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
War sehr witzig. Bis bald.
Ja, vielen Dank, Tillmann.